Ich habe persönlich das Gefühl, dass man gerade, wenn man als kleines Startup bei einer Kasse jetzt aufschlägt, dass sie meistens gar nicht genau wissen, wie man jetzt mit diesem Digerweg wirklich umgehen soll. Und oftmals ist man da ein bisschen gefangen in diesem Kampf Diga versus Kassen und gerät da als kleines Startup wirklich an Fronten, die man gar nicht geraten will. Und ich glaube, da das gesamte Mindset Richtung Diga oder diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben, nochmal ein bisschen mehr zu schärfen, das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, aber ich glaube, das ist was, woran noch gearbeitet werden könnte.
Erst dachte sie, ich will Ärztin werden. Deswegen hat sie während eines Praktikums die Krankenhauslogistik in Abu Dhabi mit aufgebaut. Die Start-up-Szene hatte es ihr aber auch sehr angetan. So war sie dann bei Rocket Internet. Dort hat sie Preisvergleichsseiten für Consumer Products in Asien mit aufgebaut. Danach ging sie zu einem amerikanischen Healthcare-Startup und hat den deutschen Standort mit aufgebaut. Und dann war es klar. Sie verbindet einfach beide Welten und studierte Digital Health am Hasso-Plattner-Institut mit Fokus auf AI und Data Science. Jetzt leitet sie ihr eigenes Health-Startup mit digitalen Therapien für Menschen mit Early-Stage-Demenz. Für ihre Pause im Kopf liebt sie eine Partie Schach, denn kein Spiel ist gleich und sie liebt es, sich voll drauf einzulassen. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Begrüßt mit mir Nina Kiewit, CEO Mind Ahead.
Hallo, ja, danke, dass ich hier sein darf.
Nina, ich freue mich richtig drauf. Und du hast ja wirklich einen Bezug zum Healthcare- und Medizinmarkt schon aufgebaut. Und dein Berufswunsch war es, Ärztin zu sein. Wie kommt man denn da zu einem Tech-Startup? Ich meine, in so einer menschlichen Disziplin kann ja Technologie tatsächlich ein Gamechanger werden.
Ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich, mein Background, meine Familie sind viele Ärzte, ja. Also es ist erstmal so gegeben, dass ich immer dachte, okay, ich will in diesem Gesundheitsbereich, da ist die erste Idee erstmal Ärztin. Und dann ist mir aber recht schnell klar geworden, okay, mit Technologie gibt es so viele neue Möglichkeiten, die wir machen können. Es gibt so viele Dinge, die man auch verbessern kann. Und ja, und dann ging es für mich in die Richtung recht schnell Technologie, Gesundheit, das ist das, was ich machen möchte.
Und dann warst du am Hasso-Plattner-Institut und hast dort dich auch nochmal inhaltlich ganz tief mit dem Thema beschäftigt, obwohl du ja schon in skalierten und jungen Startups gearbeitet hast. Und jetzt hast du gesagt, dass du sogar selber gründest. Was ist denn der größte Unterschied, bei einem bestehenden Startup mitzuarbeiten und es zu erleben, versus ich mache es ganz selber? Was war deine Motivation dazu?
Genau, also erstmal, einer der größten Unterschiede ist wirklich das, also die Reife des Produkts. Wenn du in ein skaliertes Startup gehst, hast du meistens schon einen Market Proof, du hast zahlende Kunden. Das ist bei ganz neuen, jungen Startups natürlich komplett anders. Aber auch so die internen Prozesse sind auch anders. Also bei skalierten Startups sind die meistens bereits definiert. Bei jungen musst du das alles erstmal aufbauen. Und ja, meine Motivation kam daher vom Wunsch, wirklich das alles eigenständig einmal zu durchlaufen. Weil du kannst noch so viel bei kleinen und auch bei großen Startups arbeiten, auch als erste Mitarbeiterin oder was Eigenes zu gründen und wirklich selbstverantwortlich zu sein, ist nochmal 100% was anderes. Und das wollte ich unbedingt einmal selbst erleben.
Also du warst intrinsisch motiviert, mal durch diese ganze harte Schule zu gehen. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich hatte auch mein eigenes Startup und da war es tatsächlich auch so, dass ich da begeistert war und verschiedene Sachen reingeschnuppert habe und dann gesagt habe, ich möchte es mal selber ausprobieren. Und man steht da ja in voller Gestaltungsfreiheit, aber eben auch in voller Verantwortung.
Ja, genau. Aber gerade so diese Verantwortung und Entscheidungsfreiheit finde ich halt super spannend, weil dadurch, dass auch mein Hintergrund wirklich in diesem AI-Healthcare-Bereich war, wusste ich, okay, ich will was machen im Gesundheitsmarkt, aber dann halt diesen Input mit reinbringen und ja, Produkte kreieren, die persönliche Gesundheitsinsights liefern können. Ja, das war einer meiner Hauptdriver auch bei meinem eigenen Startup.
Ja, ja, klar. Und da sind natürlich datengetriebene Insights gerade richtig viel wert. Also nicht nur, dass es ein Trend ist, sondern man erkennt ja selber, da braucht man gar nicht so oft ChatGPT zu nutzen, wie wertvoll das sein kann, wenn man Daten für bewusste Entscheidungen heranzieht. Und Demenz, das ist ja ein Thema, mit dem ihr euch beschäftigt. Das ist ein Riesenproblem. Wir haben eine alternde Gesellschaft. Viele sind davon betroffen. Und auch für die Angehörigen ist das ja eine Riesenherausforderung, damit umzugehen. Aber jetzt ist das ja eine Altersgruppe, die so nicht digital native ist. Und die stehen jetzt auch gerade so vor einer sehr grundlegenden Veränderung. Also Akzeptanz ist da wahrscheinlich so die erste Hürde. Und dann soll ich da auch noch eine digitale Lösung akzeptieren. Wie machen ihr da so eine User-Journey-Gestaltung mit den Betroffenen?
Genau, also vielleicht da erstmal vorab, du hast richtig gesagt, wir sind in einer alternden Gesellschaft. Ne? Das heißt, die Menschen, die jetzt langsam auf eine frühe Demenz auch zugehen, ja, die sind in den meisten Fällen bereits digital aufgestellt. Ja? Das ist der eine Punkt. Aber der andere ist, uns war das auch von Anfang an ganz wichtig, dass das Produkt 100% auf die Zielgruppe zugeschnitten ist. Und dementsprechend haben wir wirklich das Produkt auch so entwickelt, gemeinsam mit der Zielgruppe. Ja? Also wir haben Co-Design-Sessions gemacht, wir haben interaktive Phasen, iterativ, immer wieder Feedback eingeholt, Workshops zusammen gemacht. Und es ist halt enorm wichtig, dass für diese Zielgruppe das Produkt ja designmäßig, aber auch inhaltmäßig 100% angepasst ist.
Das heißt, ihr habt einen ganz klassischen Prozess mit User-Interviews, Workshops und wahrscheinlich auch mal so ein Mockup gezeigt und geguckt, genau. Wie kommen die damit zurecht? Finden die den Button, wo ja. Es jetzt zum nächsten Schritt geht? Verstehen die Visualisierung, die wir ihnen zeigen?
Ja. Ja, ganz genau. Genauso haben wir es gemacht. Wir haben viel mit Mockups gearbeitet, viel mit E-Mail-Templates geguckt, wie die darauf reagieren, Feedback eingeholt. Ja, im Endeffekt war das auch der richtige Weg, ja, weil jetzt kriegen wir Feedback von Angehörigen vor allem, dass das, was wir entwickelt haben, endlich mal ein Produkt ist, womit die Patienten in diesem frühen Demenzstadium umgehen können. Und genau das war das Ziel.
Wow, das ist ja ein schönes Feedback. Und jetzt ist es ja so, dass da ja auch viel wissenschaftliches Know-how einfließen muss, weil es soll ja auch nicht nur Unterstützung bieten, sondern auch diesen therapeutischen Ansatz an eure Zielgruppe überliefern. Wie wichtig war es denn da, dass ihr in einem Co-Development mit der Wissenschaft wart?
Ja, total wichtig auch. Das, was wir gemacht haben, so als ersten Step, war tatsächlich erstmal zu schauen, was für Studien gibt es in dem Bereich, in dem Therapieansatz, den wir auch verfolgen. Und es gibt eine Handvoll Studien und die relevantesten davon waren tatsächlich von zwei unterschiedlichen Autoren in den USA. Und die haben wir einfach mal angeschrieben und gefragt, ob sie uns Input geben können, weil das wirklich Experten in dem Bereich sind, die damit halt seit Jahren schon arbeiten. Und ja, tatsächlich haben wir da super Feedback bekommen. Die sind jetzt auch in unserem Scientific Advisory Board und die haben uns auch durch den gesamten Prozess der Produktentwicklung regelmäßig Feedback gegeben zum Design, zum Inhalt, wie die Usergruppe da und darauf reagieren könnte. Also wirklich, wir sind unfassbar dankbar, dass ja, dass auch gerade so international dieser wissenschaftliche Input, dass das funktioniert. Ja.
Ja, das ist toll zu sehen und auch, dass ihr den Mut hattet, die einfach anzuschreiben, weil da kann man sich ja denken, okay, wir haben eigentlich noch nicht wirklich was, wir haben so eine kleine Idee und jetzt schreiben wir diese großen Wissenschaftler da an und sagen, komm, rückt mal drüber mit euren Insights, wir nutzen die kurz.
Ja, total verrückt, ja, aber genau so war es und wir haben es einfach ausprobiert und dachten, ja Mensch, worst case, kriegen wir halt keine Antwort oder eine Absage, aber nee, hat auf jeden Fall gut funktioniert.
Super, also da kommt dieser Entrepreneur-Spirit so richtig raus und ich glaube, in Amerika trifft er auch auf offene Ohren und ich habe ja auch viele Professorinnen hier bei mir, wo wir über neue Wege sprechen, sowohl in der Lehre als aber auch in der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft. Und die eint alle und sagt, wir wollen hier nicht forschen und untersuchen am Bedarf vorbei, sondern wir wollen das genau zusammen mit den Unternehmen, mit den jungen Gründern machen, damit wir was verändern und damit das, was wir an Zeit und auch Ressourcen und Budgets zur Verfügung haben, tatsächlich dann in Nutzen für Kundinnen übergeleitet werden kann. Und da ist eine große Bereitschaft, das zu machen. Und ihr habt das richtig gut erkannt und ausgenutzt. Und du sprichst an, dass die jetzt bei euch im Advisory Board sind und so eine Beiratsfunktion, gerade in Startups, da überlegt man ja, ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll? Wie sind da eure Erfahrungen?
Ja, also für uns ist es super sinnvoll. Dadurch, also wie gesagt, das sind Experten in dem Bereich, die haben uns schon bei diesem Produktkreationsprozess, ja, also wirklich regelmäßig Feedback gegeben. Für uns war das der richtige Weg. Natürlich muss man dann immer gucken, ja, zu welchem Zeitpunkt man auch sich dieses Advisory Board aufbaut und reinholt. Für uns war es halt ganz am Anfang der Journey. Es macht aber sicherlich bei vielen Startups auch Sinn, das vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt erst zu machen. Aber das kommt halt aufs jeweilige Startup drauf an.
Mhm, genau. Und so einen Beirat divers aufzusetzen, ist absolut hilfreich. Das eine ist sozusagen diese tiefe Fachexpertise sich dazu zu holen. Ein anderer Mehrwert kann sein, dass man sagt, okay, die haben ein enormes Netzwerk zu unseren Kunden oder vielleicht auch zu den, also bei euch ist wahrscheinlich auch Kunde und Nutzer nochmal differenziert. Also wahrscheinlich, das ist ja so die Erwartungshaltung, dass da auch die Krankenkasse das ein bisschen übernimmt, oder?
Ja, genau, genau. Also den Weg, den wir ja gerade gehen mit dem Produkt, ist ja den DiGA-Weg in Deutschland. Ne? Also das ist das, wo du offiziell als digitale Therapie-App gelistet bist, das verschrieben wird von Ärztinnen und du dann das von der Kasse zurück erstattet bekommst. Und gerade auch in diesem Setting ist es für uns super wichtig, dass, ja, dass Ärztinnen, Wissenschaftlerinnen alle offen sind dafür, diese digitalen Innovationen zu fördern und zu befürworten und zu unterstützen. Und was wir ja gerade machen, ist auch, wir arbeiten viel mit Kliniken, mit Gedächtniskliniken und Ambulanzen zusammen, um unser Tool erstmal klinisch zu validieren. Und auf die Bereitschaft, die wir da treffen, ist wirklich, also die ist enorm. Wir sind so happy damit, weil die Leute wirklich uns unterstützen möchten. Es ist, wie du sagst, ja, also die haben Lust auch, das nicht nur zu forschen, sondern das dann auch umzusetzen und mit in, ja, in den Alltag der Patienten zu geben. Und ja, also wir waren total überrascht, wie offen und digital da auch wirklich gerade in diesen Gedächtniskliniken alle sind.
Ah, toll, okay. Und ihr seid dann auch richtig vor Ort und nehmt euer Produkt dort mit und lasst es dort testen und entwickeln.
Ja, ja, genau. Also wir haben zu Anfang auch einfach über, das kam übers Netzwerk, aber auch einfach Kliniken angeschrieben und gefragt, ob es nicht möglich ist, unser Produkt wirklich in den Gedächtnisambulanzen und Kliniken zu testen. Und die haben das dann für uns organisiert. Dann sind wir da vorbeigefahren, ja, sind da hingegangen und konnten das dann vor Ort live mit Patienten testen, die dann durch die App sich klicken und sagen, hier, das verstehe ich gut, das verstehe ich nicht. Einfach auch zu gucken, wie die damit interagieren. Ja, total, total wertvoll für uns.
Mhm. Und du sprichst was an. Das ist diese Bereitschaft und der Mindset, offen für das Neue zu sein und in einen sehr traditionellen Bereich, wie die Medizin, tatsächlich jetzt auch digitale Unterstützung und digitale Lösungen einzubauen. Das braucht's natürlich dann. Und da braucht's auch die Menschen, sei es die Ärzte, sei es die Klinikleitungen, die sagen, okay, wir geben den jungen Leuten da jetzt eine Zeit und vielleicht einen Raum, das mal auszutesten.
Ja, ja, ganz genau. Ich habe aber auch das Gefühl, also ich bin jetzt schon länger im deutschen Gesundheitssystem dabei und es nimmt immer weiter zu. Ja, also man merkt das generell bei Gesundheitsfachkräften. Überall ist diese Akzeptanz von digitalen Produkten nimmt immer weiter zu. Ja, und das ist total schön mitzubekommen, weil du vor 10 Jahren noch nicht das Gefühl hattest, auf so offene Ohren und Türen zu treffen, wie das aktuell ist. Und ja, da kann man richtig die Entwicklung auch sehen, die im Gesundheitsmarkt auch sich durchzieht und immer digitaler und auch, was AI-Themen betrifft, offener zu werden.
Mhm, genau. Das heißt, ihr bietet nicht nur eine User Journey, die vorne besonders benutzerfreundlich ist, die wirklich für die Patienten entwickelt wurde, sondern ihr sammelt auch die Daten, um daraus neue Erkenntnisse zu generieren.
Genau, also das geht einen Schritt weiter. Das, was wir aktuell machen, ist vor allem Validierung erstmal des Tools. Aber das ist auf jeden Fall der zweite Schritt. Wir arbeiten auch an einem Früherkennungstool. Das heißt, da dann wirklich Leute frühzeitig zu finden, die die ersten kognitiven Beeinträchtigungen haben. Und da geht es dann wirklich viel zu gucken, okay, welche Daten können wir sammeln? Welche Daten sind auch hilfreich, um den Algorithmus dann zu trainieren, damit wir noch früher Leute noch genauer erreichen und ja erkennen können, die halt dann diesen ja weitere Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen haben. Das heißt, Daten sind für uns auch super wichtig.
Ja, spannend. Und ihr geht einen Weg, dass ihr wirklich am Bedarf entwickelt. Es gab ja so einen DiGA-Hype vor ein paar Jahren, wo ganz viele DiGA-Apps zugelassen wurden und die Krankenkassen das auch sehr aktiv unterstützt haben. Und viele davon sind jetzt nicht mehr im Angebot, weil sie sich einfach nicht getragen haben oder den Nutzen beim Patienten dann doch nicht sich so realisiert hatte, wie erhofft. Und da arbeitet ihr einfach frühzeitig dagegen, dass ihr Marktreife testet versus Idee schnell in den DiGA-Shop bringt.
Genau. Genau, da hat sich aber auch das System ein bisschen mehr verändert. Das heißt, aktuell musst du zum Beispiel wirklich mehr Input liefern, um überhaupt als so eine DiGA-App gelistet zu sein. Und deswegen machen wir jetzt zum Beispiel auch unsere klinische Studie wirklich mit 20 Kliniken deutschlandweit, damit wir erstmal zeigen können, hey, unser Produkt funktioniert so, wie es halt gedacht ist. Und dann gehst du den weiteren Schritt. Aber vor ein paar Jahren war das noch ein bisschen anders, dass man relativ schnell auch gelistet sein konnte, ohne diesen klinischen Proof schon vorab wirklich zu haben.
Genau, ja. Spannend. Also da braucht man einfach ein ganz offenes und breites Innovationsökosystem. Und also was ich da bei dir höre, ist da eine große Bereitschaft und Offenheit in Deutschland. Man hört ja manchmal so ein bisschen Bashing, naja, wir Deutschen kriegen das nicht hin und wir sind so innovationsfeindlich. Aber was du berichtest, das scheint anders zu sein.
Ja doch. Also ich denke auch, gerade so mit diesem DiGA-Weg, es gibt schon auch gerade bei Kassen, ja, es sind nicht alle so offen dem gegenüber, ja. Aber ich denke, wenn du dir mal anguckst, was wir da mit diesem DiGA-Weg in Deutschland geschaffen haben und die ganze Welt guckt drauf, ja. Also digitale Therapien, die zurückerstattet werden vom Gesundheitsmarkt, das ist super innovativ und neu. Und klar gibt's immer Dinge, die man besser machen kann, aber an sich ist das, was wir hier geschaffen haben in Deutschland, schon super. Und ich würde mir hier ein bisschen wünschen, dass auch Kassen das noch ein bisschen mehr, ja, als Chance wahrnehmen würden.
Ja, und auch die Versicherungsindustrie ist ja eine Industrie, die sehr krisenrobust ist. Also die hat wenig Disruption erfahren, wenn du das mit anderen Industrien vergleichst. Ich meine, in der Branche das Innovativste war dann jetzt den Antragsprozess digital zu gestalten, genau. Und ich meine, wir stehen ja auch vor einem riesen Kostenproblem im Krankenversicherungsbereich. Wir sehen, dass wir da vor enormen Kostensteigerungen stehen, und dass wir das als Gesellschaft so nicht mehr tragen können. Also wir müssen neue Wege gehen und auch das Gesundheitsbewusstsein der Menschen frühzeitig aktivieren und vielleicht auch diesen Trend, den es gerade gibt, nähren. Weil wissen wir alle, die Vorsätze sind immer gut. Natürlich will ich gesünder leben und ich schaue auch, dass ich Sport mache und vielleicht weniger rauche und am Abend mal ein Glas weniger Alkohol. Also der Vorsatz ist groß, genau. Und ich glaube, da trifft man so einen Nerv der Zeit. Aber da gibt es natürlich auch Tools, die einem helfen, das tatsächlich umzusetzen.
Ja, auf jeden Fall. Und du, ich glaube wirklich, also die Akzeptanz, die ist schon da, die wächst jetzt immer mehr im gesamten Ökosystem, also auf User-Seite, auf Gesundheit, auf Kassenseite, auf regulatorischer Seite. Also überall siehst du wirklich diesen Trend hin zu dem, ja, zu digitalen Gesundheitsanwendungen. Und das ist super, ja, weil es im Endeffekt hilft des Patienten und der gesamten Gesundheitsschaft. Und ja, das ist der Weg und man sieht, dass sich was verändert.
Toll. Also wirklich ist es schön zu hören, wie euphorisch du über das Innovationsökosystem sprichst. Was ist denn dein Wunsch für die Zukunft?
Ja, so ein bisschen das, was ich gerade schon angesprochen hatte, in Richtung, dass die Kassen noch ein bisschen mehr diese digitale Chance wahrnehmen, die wir haben. Vielleicht da, ich habe persönlich das Gefühl, dass man gerade, wenn man als kleines Startup bei einer Kasse jetzt aufschlägt, dass sie meistens gar nicht genau wissen, wie man jetzt mit diesem DiGA-Weg wirklich umgehen soll. Und oftmals ist man da ein bisschen gefangen in diesem Kampf DiGA versus Kassen und gerät da als kleines Startup wirklich an Fronten, die man gar nicht geraten will. Und ich glaube, da das gesamte Mindset Richtung DiGA oder diese Möglichkeiten, die wir jetzt haben, noch mal ein bisschen mehr zu schärfen, das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, aber ich glaube, das ist was, woran noch gearbeitet werden könnte.
Absolut. Und wahrscheinlich ist dazu auch ein bisschen Wissen und Know-how-Transfer in beide Richtungen notwendig.
Ja.
Ne?
Ja,
dass da einfach auch ein Verständnis dafür ist und vielleicht damit eine geringere Hürde für das, was ihr da tut und was da möglich ist, ohne dass das gleich, wenn da AI steht, oh Gott, die Datenbild personalisiert in die Welt verkauft werden.
Oh Gott, ja, aber genau, ne, das sind halt Ängste und die muss man auch gut angehen und auch zeigen können, was man tatsächlich macht, ja. Also das ist halt nicht, wie du sagst, diese AI-Blackbox ist, sondern man wirklich zeigt, okay, das und das wird damit gemacht, das sind die Daten, die wir sammeln und warum sammeln wir genau diese Daten. Ja, also du hast total recht, es ist nochmal ein Wissenstransfer in beide Richtungen.
Wunderbar, liebe Nina, es war wunderbar, mit dir zu sprechen. Danke auch für diese tolle Idee und da sind ganz viele Menschen da draußen, die diese Unterstützung brauchen. Und in meiner Generation sind wir jetzt tatsächlich so, dass wir Eltern haben, die schon so erste Anzeichen erkennen lassen. Und ich habe mich gerade so bei dem Gedanken ertappt, ich werde definitiv Mind Your Head mal runterladen. Liebe Zuhörerin, wenn es euch genauso geht, oder ihr sagt, wow, das fand ich total spannend, wie die Nina am Kunden entwickelt, weil das können wir in den großen Unternehmen, egal in welcher Position wir sind, ob wir jetzt in der Innovationseinheit sitzen oder ein Team führen, mit den Kunden entwickeln. Und das können genauso gut interne Kunden sein, wenn es Prozesse ist oder so. Das ist so hilfreich. Und da diesen Mut zu haben und die Offenheit, einfach auf sie zuzugehen, ich glaube, das können wir uns richtig gut von dir abschauen. Also schaut gerne in die Shownotes. Da findet ihr alle Links zu Nina. Und wenn ihr sagt, ja, Frauen wie die Nina, die müssen hier richtig in dem Podcast groß werden, dann hinterlasst bitte gerne einen Like, schreibt eine Rezension. Das hilft dem Algorithmus, die lieben Daten. Das ist die Währung des Podcasts. Also unterstützt, dass wir Frauen hier die Sichtbarkeit geben. Ich sage ein herzliches Dankeschön und in 2 Wochen geht's weiter.
Dankeschön.